Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Dividendenalarm-Podcasts. Ich war wieder zu Gast bei Mike Wagner. Er ist Finanzcoach und betreibt den YouTube-Kanal Aktienfitness. Ihr findet viele Informationen zu Mike auf seiner Webseite aktien-wagner.de. In unserem neuen Gespräch haben Mike und ich uns dem Kritikpunkt aus dem Interview mit Timo Bautzus angenommen. Die richtige Ermittlung der eigenen Performance ist sehr wichtig. Dazu gibt es unterschiedliche Ansätze und drei davon haben wir in diesem Podcast vorgestellt. Rundum ist hier wieder ein interessanter Talk entstanden und ich wünsche euch nun viel Spaß dabei. Bis bald, euer Alex.
Wir sind wieder zurück, das Dreamteam Alex Fischer, Mike Wagner. Wir sind wieder am Start und wir wollen reden über ganz viele unterschiedliche Dinge. Über jährliche Performance, wir reden über die US-Wahl, eventuell über mal die Ölwerte. Da habe ich mal eine Frage an den Alex hier. Ist er noch nicht, habe ich ihn noch nicht darauf vorbereitet, aber da muss ich mal hören, was er dazu meint. Und nein, wir haben eine ganz interessante Darstellung von BlackRock mit am Start. Wir reden, wie gesagt, über die US-Wahl. Wir reden auch über Deutschland, die deutsche Wirtschaft. Über deutsche Aktien, über Volkswagen, ob die Dividende hier vielleicht überhaupt noch sicher ist, ob die nicht gekürzt wird, wie sieht es da genau aus, da gibt es spannende Infos zu. Und wir reden auch mal über Wegzugsbesteuerung aus Deutschland, da gibt es nämlich Neuerungen, ganz, ganz spannend. Vielleicht können wir die ein oder andere Aktie ansprechen, wie sieht es bei uns mit Cash aus, damit wollen wir loslegen. Erstmal Alex, schön, dass du da bist und ich habe direkt zum Einstieg eine Frage an dich, ich glaube, da sollten wir mal mit loslegen. Und dann kannst du natürlich auch Hallo sagen zu den Zuschauern. Du warst im Podcast bei dem Timo Bautzus. Ja. Und da haben sie sich überschlagen in den Kommentaren. Ganz spannend, wie die Leute sich immer aufregen. Ich habe das Gefühl, manchmal in den Kommentaren kann man den Puls hören. Obwohl meiner Meinung nach das einfach absoluter Quatsch ist teilweise, was da geschrieben wird. Aber hören wir uns das doch mal an. Da wurde, ich glaube, deine jährliche Performance war schwer in der Diskussion. Was ist denn da los gewesen? Erzähl doch mal.
Ja, also auch von mir herzlich willkommen. Wieder aus Thailand. Bin jetzt heute mal im Office meiner Tochter. Da es hier nicht so laut ist wie auf der anderen Seite, wo der Rasen gemäht wird. Und ja, ich war zu Gast bei Timo, fand ich ganz interessant. Der Timo macht ja schon seit vielen, vielen Jahren, ich glaube, der hat mir mal, glaube ich, gesagt, über 300 oder 500 Interviews hat er schon gemacht. Also er ist ziemlich bekannt, der war früher bei Mission Money, das machen sie nicht mehr. Fand ich ganz interessant und er war auch sehr interessiert, wir haben darüber gesprochen und im Fokus stand jetzt gar nicht die Performance von meinem Depot. Die erwähnt man dann halt irgendwie so, ne? Aber ja, einige hat es irgendwie daran gestört, dass ich dann von 19% pro Jahr gesprochen habe, was halt bei mir der durchschnittliche Jahresgewinn ist, ne? Jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das ausrechnen kann. Bei mir ist es eben der Total Return. Der ist übrigens bei allen Methoden, die du rechnen kannst, ist der überall gleich. Also bei mir sind es jetzt 152% in 8 Jahren, die ich auf meinem Blog seit Launch meiner Strategie auch tracke. Und dann nimmt man halt die 152 geteilt durch die 8 Jahre und dann hat man den durchschnittlichen Jahresgewinn. Du kannst auch mit einem internen Zinssatz rechnen, dann kommt dann irgendwas, nicht 19, sondern 12,13 oder 13, irgendwas, 12,7, irgendwie so, 12 bis 13 raus. Unterm Strich, ob du mit einem Zinssatz von 12 bis 13 pro Jahr, 8 Jahre lang, auf 152% kommst, Kurs und Dividendenertrag in Netto, oder ob du 152 erzielst und dann zurückrechnest, ist für mich unterm Strich das Gleiche. Wichtig ist, man muss natürlich dann auch immer die Rechenmethode für den Vergleichswert nehmen. Wenn du jetzt sagst, dein Depot hat einen internen Zinsfuß von 13 und ich sage, mein durchschnittlicher Jahresgewinn ist 19, dann haben wir beide das gleiche Ergebnis. Ja. So muss man es einfach mal verstehen. Und dann ist es so, dass natürlich dann viele dann sagen, ja, der S&P hat ja nur so und so viel. Und du bist ja der neue Warren Buffett und das stimmt ja alles gar nicht. Wenn man den durchschnittlichen Jahresgewinn vom S&P zum Beispiel nimmt, dann hat dieser in dem gleichen Zeitraum, wie ich mein Depot führe, sogar besser abgeschlossen. Aber da muss man den Wert auch hernehmen. Aber um den ging es gar nicht in diesem Video, ja. Sondern wir haben halt uns den MSCI World angeschaut. Und du hast es gerade im Vorgespräch auch nochmal interessanterweise gesagt. Im Grunde, also ich sehe das ja genauso, sind bestimmte Indizes überhaupt nicht relevant zum Vergleich eines eigenen Depots. Weil ich habe weder ein Depot, was aussieht wie der MSCI World, noch wie der S&P, noch der Nasdaq. Und ich kenne auch niemanden, der, ich sag mal, einen siebenstelligen Betrag in nur einem ETF hat, sagen wir mal den S&P oder Nasdaq, und sagt, ja, deswegen ist meine Jahresperformance meines Gesamtvermögens eben bei 22 oder so, ja. Und dann denke ich mir, okay, ich denke mal, jeder hat dann 3 bis 4, 5 ETFs und streut dann doch über verschiedene Anlageklassen, hat dann noch Cash und P2P und so weiter. Und das alles zusammen ist ja mein Ergebnis, 152% in 8 Jahren. Und deswegen hilft es mir nicht, dann mit dem Finger zu zeigen und sagen, oh, guck mal, da der S&P oder der Nasdaq oder was sage ich immer, MSCI Vietnam war in diesem Jahr Bombe. Hilft mir nicht, weil niemand, der da den Finger hebt, hat so ein Depot. Und deswegen geht es eigentlich immer nur darum, wie sieht deine ganz persönliche Performance aus, wie auch immer du da vorgehst. Und dann kann man sagen, okay, da gibt es einer, der wirft mit dem Pfeil, der andere beschäftigt einen Affen und der andere sucht sich ganz intuitiv eigene Aktien raus. Und dann kann man anfangen mit dem Optimieren. Was macht man falsch? Was könnte man verbessern, um seine eigene Performance zu heben? Ja, also vielleicht, wenn man dann auch mal auf 150, 140, 130% in 8 Jahren kommen. Ja, und das war so ein bisschen die Diskussion, fand ich ganz interessant. Übrigens auch bei solchen Videos, ich habe das noch nicht bei vielen Kanälen erlebt, aber ich glaube, umso größer die Kanäle, desto mehr solche komischen Menschen sind da unterwegs. Normalerweise bin ich eigentlich immer mit, auch hier bei uns im Kanal, eigentlich immer positives Feedback. Und da muss ich auch mal den Leuten Danke sagen, die immer ihre Kommentare auch schreiben, weil es ist leider so, die rumblöken, das sind dann so 5, 6, 7, 8 Leute, die in so einem großen Kanal immer groß Welle machen. Aber wenn sich dann so Leute, mehrere tausend Leute, ich glaube, das waren bei Timo jetzt 40.000 Leute, das Video angeguckt haben, dann denke ich mir, ja, mei, dann haben die 10 da rumgeschrien, aber der Großteil ist positiv in den Kommentaren und der allergrößte Teil hat sich gar nicht committed. Also man sollte sich da jetzt auch nicht so drin versteifen.
Ja, in der Regel sind ja auch eigentlich die, das muss man jetzt einfach mal grundsätzlich sagen, jemand, der sich, also meine persönliche Meinung, jemand, der sich die Zeit nimmt und ganz schlimm immer und immer wieder, jetzt nicht einmal vielleicht einen Kommentar schreibt, aber immer und immer wieder einen negativen Kommentar loslässt über irgendjemanden, der auf YouTube ein Video schaltet oder was weiß ich und seine Meinung darstellt, und immer wieder diese negativen Dinge einbringt, der hat eigentlich selbst ein Problem. Also wenn ich immer wieder hingehen muss und muss irgendwas Negatives schreiben, ich kann ja auch ganz normal hingehen und das war ja auch der Fall und das muss man erstmal sagen, das ist überhaupt keine Kritik irgendwie an dem Kanal von Timo Bautzus oder irgendwas, sondern der macht ja auch Top-Interviews wirklich, dass einfach mal man sagen muss, es gibt ja auch Leute, die schreiben, verstehe ich nicht, wie ist das jetzt gemeint? Das ist doch, warum ja, denn nicht so? Also man muss ja nicht immer so beleidigend oder irgend sowas werden. Das finde ich immer schwierig. Man kann ja ganz normal seine Meinung sagen und das finde ich auch gut. Und dafür ist es ja auch da. Aber ich denke mir immer, wenn jemand kommt und ist beleidigend bei mir in den Kommentaren, dann lösche ich das auch. Weil ich brauche niemanden, der bei mir vor die Haustür scheißt. Also ich lasse ja auch nicht jemanden da einfach hingehen bei mir zu Hause und da vor die Haustür scheißen. Das brauche ich auch nicht.
Also deswegen, ist ja so, Der Timo hat sich ja dann auch entschuldigt, also er muss sich ja nicht für seine komischen Follower da entschuldigen, aber fand ich ja ganz nett. Ich glaube aber, so funktioniert Social Media. Ich sag mal, die Algorithmen erkennen nur Interaktionen. Die Algorithmen erkennen jetzt nicht, ob da jemand basht oder Shitstorm lostritt. YouTube sieht, da ist Traffic in den Kommentaren, ja, und da ist einer, der schreibt, hey, war ein cooles Video, okay, der Kommentar kriegt vielleicht 5 Punkte. Dann schreibt einer, ey, was ist denn das für ein Assi, ein Thailand-Schnorrer, keine Ahnung. Und dann schreiben da drunter in so einem Kommentarstrang 38 Antworten. Dann sagt YouTube, boah, da ist ja richtig was los. Da können wir 500 Punkte vergeben. Und dadurch wachsen Social-Media-Kanäle, indem sie provozieren und Interaktionen provozieren. Und das heißt, wenn wir beide natürlich sagen, wer mir ins Wohnzimmer scheißt, den blocke ich, so mache ich das genauso. Deswegen ist mein Kanal auch extrem homogen aus meiner Sicht. Also Leute, die mir folgen wollen, die meinen Content mögen, die kommen dahin, hören sich das an, sagen danke oder gehen wieder weiter. Ja, aber alle anderen haue ich da genauso raus. Was eben dazu führt, dass meine Kanäle auch nicht wachsen. Das ist leider so, weil die meisten natürlich nicht immer sagen, oh danke, danke, toll, 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 sondern wenn man mal eine gute Laune hat oder einen guten Point hat, dann kriegt man da auch mal eine Interaktion. Aber ja, wir müssten das einfach mehr zulassen, dann würden wir wahrscheinlich auch irgendwann bei 1 Million Follower sein und hätte davon wahrscheinlich 800.000 Idioten dabei oder sowas. Ne? Also nur mal das am Rande. Und was ich auch spannend fand in den Kommentaren, auf der einen Seite wurde mir unterstellt, 19% geht gar nicht, das ist unmöglich, dann wärst du der neue Warren Buffett. Und im gleichen Atemzug wurde gesagt, ja, aber S&P und Nasdaq und wer auch immer, alle waren besser. Dann denke ich mir, ja gut, also war es doch möglich. Auf der einen Seite, auf der einen Seite war es unmöglich, dieses Ergebnis zu erzielen. Auf der anderen Seite gibt es etliche ETFs und Dinge, die das offensichtlich doch schaffen. Dann denke ich mir, okay, ja. Oder das gleiche Argument dann, ich habe ja nichts gesagt, bitte kaufen mein Produkt oder mein. Ich habe einfach gesagt, ich bin Alex, Finanzblogger, bla bla bla, von da und da und wohne in Thailand. Ja. Und dann, ja, neuer Coach, der will bloß seine Produkte verkaufen, bla bla. Ich habe nicht einmal irgendwas gesagt, dass irgendeiner was kaufen soll oder so. Und dann kam die Frage, ja, was das immer soll, warum immer irgendwelche Leute da irgendwas verkaufen. Da denke ich mir so, naja gut, wer soll denn Produkte verkaufen? Jemand, der keine Ahnung hat, der keine Performance erzielt, der überhaupt nicht weiß, von Tuten und Blasen an der Börse, soll der dann Produkte verkaufen? Soll der einen Service anbieten? Soll der einen Börsenbrief rausbringen? Soll der wie du ein Coaching machen? Am Ende denke ich mir, sitzt doch alle. Also du kannst dir mal die Interviewpartner von Timo anschauen, die Hunderte. Ich glaube, da sind 99% dabei, die damit ihr Geld verdienen. Und ja. Warum machen sie das? Weil sie alles nur Loser sind. Nee, ich denke mal, weil sie erfolgreich sind damit. Also du wirst niemanden finden, der nicht erfolgreich ist und dann Produkte verkauft. Weil jeder sagt, was denn das für ein Depp? Das funktioniert ja hinten und vorne nicht. Gar nichts. Sondern im Grunde ist das eine mit dem anderen ja verknüpft. Also wer eigene Produkte erfolgreich seit Jahren verkauft, ob das Bücher ist, Gerd Kommer und wie sie alle heißen. Also da muss man den Leuten einfach mal unterstellen, dass sie auch irgendein Know-how haben, ja, irgendein Wissen, was sie einfach weitergeben. Und die Logik ist genauso entgegengesetzt, auch in den Kommentaren immer wieder zu sehen, weil offensichtlich warten die Leute darauf, dass nur die nicht erfolgreichen Produkte verkaufen oder gar keiner. Aber alle rennen sie Montag wieder ins Büro, ins Office, in ihre Fabrik und arbeiten bei einer Firma, die davon lebt, Produkte zu verkaufen.
Ja, genau.
Da denke ich mir, okay, dann sind wir die Einzigen hier, die das nicht machen dürfen. Und deswegen kann man eigentlich immer nur seinen Weg weitergehen und die Leute, die das sympathisch finden, die mit dem Wissen auch was anfangen können, daher kommt ja auch dieser Begriff Mehrwert, nur die werden es dann noch schätzen und dann auch mit dir den Weg gehen.
Also man muss ja immer mal, es gibt ja auch was viele sagen, ich habe mir jetzt zum Beispiel das Wissen, was ich habe, komplett selbst angeeignet, wie ein Irrer über Jahre mich morgens hingesetzt, 2 Stunden bevor meine ganze Familie aufgestanden ist, habe ich Bücher gewälzt ohne Ende, um herauszufinden, es gibt ja 100.000 unterschiedliche Meinungen, ich habe hier gerade auch mehrere Bücher liegen, da will ich vielleicht später auch nochmal was zu sagen, mal gucken, ob wir dazu kommen. Aber das war unheimlich viel Arbeit und ich habe gemerkt, beispielsweise, wenn ich jemanden gehabt hätte, der mich hätte coachen können, wo ich einfach mal eine Frage hätte stellen können, wie jetzt zum Beispiel dich, ja, wir kannten uns damals auf jeden Fall noch nicht, aber ich habe versucht, Leute zu kontaktieren und jemand, der fremd ist, den kannst du nicht einfach kontaktieren. Der will nicht mit dir reden. Der sagt, ja, okay, können wir kurz mal, kannst mir eine Frage stellen, aber dann dauerhaft Fragen stellen geht zum Beispiel nicht. So. Und jemand, der diese Erfahrung gemacht hat, der kann einfach einen Mehrwert bieten. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, du kommst ja gar nicht aus der Finanzindustrie. Das ist ja bei dir schon mal anders zum Beispiel. Du bist ja auch, hast ja in der Bank gearbeitet und hast auch große Fehler in der Bank festgestellt und hast auch Produkte da gesehen, wo du gesagt hast, oh Gott, um Gottes Willen. So, und jetzt muss man mal das andere sagen. Ich war angemeldet bei mir hier für die Honorarberaterprüfung und wollte diese Prüfung absolvieren. Und dann muss man jetzt mal Folgendes sagen, und das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe mich angemeldet und dann kam die Nachricht, dass die Prüfung abgesagt wird und ich an der Prüfung nicht teilnehmen kann. Ich schaue nach, warum ist das denn der Fall? Red mit der Frau, habe die nochmal angerufen, haben sie gesagt, sie sind die einzige Person, die eine Honorarberaterprüfung machen will, weil alle anderen arbeiten auf Provisionsbasis. Bedeutet, sie verticken Fonds, die eine hohe Total Expense Ratio haben, die einen Ausgabeaufschlag haben, der extrem hoch ist und verdienen damit richtig Schotter. Und jetzt die Kunden, die zu denen kommen, den einzigen Vorteil, den die haben, ist, dass sie nicht sehen, wie viel sie zahlen.
Ja, oder mehr sogar. Weil sie ja meist einen prozentualen Anteil zahlen und das über Jahre.
Ganz genau.
Und die Leute sagen sich, na, wenn ich jetzt dem Mike 200 Euro die Stunde oder pro Sitzung gebe, dann klingt es irgendwie, ja, das ist viel zu viel. Ich selber verdiene bloß 45 Euro die Stunde brutto, davon kriege ich ja nur die Hälfte netto. Dann ist es eigentlich unsagbar, dass der Mike so viel Geld verdient. Und dann wird es abgewiegelt. Und dann kommt einer und sagt, bei mir musst du gar nichts bezahlen. Aber unterm Strich habe ich mit dir 1.600 Euro im Jahr verdient, wenn du mir dein Geld gibst. Und dann sagen die, das weiß ich ja nicht, also tut mir das nicht weh, dann finde ich das viel, viel besser.
So ungefähr. Ja. Ne? Und der Unterschied ist ja noch, Und das Geile ist ja, meiner Meinung nach, das Geile an einem Coaching ist, du gibst Wissen weiter. Das heißt, den Betrag, den du in ein Coaching investierst, die Rendite ist sofort da, weil du dein eigenes Wissen erweiterst. Jemand hast, wir haben eine Community, wir haben WhatsApp-Gruppen, wo viele Kunden drin sind, die schreiben da rein, welche Aktien sie gerade kaufen, welche sie interessant finden. Wir reden darüber, wie sich Aktien entwickelt haben, wie Earnings einzuschätzen sind und so weiter. Und da ist einfach eine Community da. Wenn man sich unsicher ist, kann man mit den Menschen sprechen. Man kann mit den Menschen reden. Und das ist was viele auch nicht verstehen. Bei einer Honorarberatung zum Beispiel, da kann ich auch einfach sagen, das finde ich ist der richtige ETF für dich. Schau dir das mal an und so weiter. Aktien darfst du da auch nicht machen. Auch wenn du Honorarberater diese Prüfung abgelegt hast, darfst du auch niemandem zeigen, wie man in Aktien investiert. Und deswegen gibt es sowas wie Coaching, ja, deswegen gibt es sowas wie Coaching. Und da jetzt möchte ich auch nochmal was dann hinten drauf nochmal sagen zu dem internen Zinsfuß. Ich habe ja auch zwischen 12% und 13%. Das heißt, wir liegen im Endeffekt ähnlich, aber der Vergleich hinkt ja wirklich mit einem Nasdaq. Viel volatiler, Nummer eins, viel volatiler. Und wir sehen in Krisenzeiten, gibt es ganz klare Statistiken zu und Charts zu, kann man sich mal anschauen, schwankt ich sag jetzt mal, Dividendenkönig oder Dividendenaristokrat ETF. Einfach Dividende. Viel, viel weniger. In Krisenzeiten werden die viel weniger abverkauft. Das heißt, der Vergleich hinkt einfach. Deine Performance zu vergleichen mit, wenn du IZF 13% pro Jahr hast und ich auch oder 19% pro Jahr, wenn man vom Total Return und das durch die Jahre teilt. Ja, der Vergleich hinkt einfach, das mit einem Nasdaq zu vergleichen oder mit einem S&P 500. Und das Risiko ist eventuell in einem S&P und einem Nasdaq auch viel, viel höher, da Aktien dabei zu haben oder die so stark fallen, dass der ganze Index runtergedrückt wird, wie eine Apple, eine Microsoft, eine Tesla oder was, die sehr, sehr hoch gewichtet sind dann. Und wenn da mal was passiert, dann kann es auch mal ordentlich nach unten gehen. Und das darf man so einfach auch nicht vergleichen, das hinkt. Oder man muss, gibt es auch den Two-Time-Weighted Rate of Return nehmen, haben wir eben auch schon mal drüber geredet. Das ist eigentlich der richtige Index, der richtige Vergleich. So wie ich gehört habe und auch nochmal Recherche gemacht habe, gibt es mittlerweile auch bei Parkett, dass man sich das anschauen kann, wenn man seine Performance vergleichen möchte mit einem ETF, einem Index oder einem Fonds. Und da liege ich zum Beispiel besser als ein ausschüttender MSCI World ETF. So, ha. Ja. Und was vergleichen wir jetzt also? Also man muss da immer auch wirklich ehrlich bleiben und da nicht direkt loslegen.
Ausschüttung ist ja das Stichwort. Ich habe ja bewusst die Dividendenstrategie bei mir gewählt, weil ich eben auch einen hohen Anteil an Ausschüttungen haben möchte. Auch wenn ich sie im Moment nicht zum Leben brauche, bringt mir das Cashflow, den ich dann individuell einfach in andere Werte umschichten kann. Ich muss also nicht überlegen, wo kriege ich jetzt Geld her und muss Aktien verkaufen, um neue zu investieren. Jetzt vergleiche ich natürlich meinen Ertrag, den ich aus meiner Performance, aus meinem Depot rausholen kann. Der liegt ungefähr, ich sage jetzt mal pauschal, dreimal so hoch wie der vom S&P, vom Nasdaq oder vom MSCI World. Das heißt, okay, wie du schon sagst, dann habe ich halt bestimmte ETFs und so weiter im Depot, muss aber dann auch mit einem Drittel der Erträge klarkommen. Gut. Also ich habe ein gutes Ergebnis, ein gutes Jahresergebnis in den letzten Jahren erzielt und eine vergleichsweise sehr hohe Ausschüttung. Und das kriegst du eben dann maximal mit irgendwelchen Dividenden-ETFs, die vielleicht eine vergleichbare Strategie fahren. Jetzt nicht sowas wie dicker DAX oder so, ne? Und der nächste Punkt auch bei ETFs, was auch viele vergessen, meine Strategie zum Beispiel besteht ja darin, dass ich in bestimmten Phasen, ne, Kaufphasen, Verkaufsphasen, also teurer Markt, günstiger Markt, mehr oder weniger im Markt investiert bin. Wenn der Markt teuer ist, dann investiere ich nicht. Aber dann auf dem Weg dahin habe ich schon nicht investiert. Das heißt, es kann sein, ich habe dann 10-20% Cash angesammelt. Ein ETF ist immer investiert. Ja, du kaufst praktisch ein ETF oder ein Index, sagen wir mal mit 500 Aktien, dann sind immer ein Drittel sind dort teuer. Ein Drittel sind vielleicht günstig und der Rest ist neutral bewertet. Das in meinem Depot ist es ein ganz anderes Verhältnis. Also wenn der Markt günstig ist, dann ist in meinem Depot auch ein sehr großer Anteil an Aktien, die günstig ist. Und auch dieses Verhältnis wird es dazu führen, dass du mit solchen ETFs dann immer nur durchschnittliche Renditen erzielst. Und nicht jedes Jahr, sondern jetzt zum Beispiel laufen die Indexe gut. Aber guck, vor 2 Jahren, da haben sie alle -20% gemacht, da lag mein Depot bei +/-0. Ja. Jetzt kommt jetzt auch keiner aus dem Timo Bauduz Kommentarbereich und sagt, ja, damals war okay und jetzt ist aber alles doof. Also das ist auch so ein bisschen, ne, wir sind ja langfristig Anleger, also sollte man auch immer langfristig im Blick haben. Und da kam eben raus, beim MSCI World, der hat im gleichen Zeitraum eben beim durchschnittlichen Jahresgewinn nur 11%. Also ich sage mal knapp die Hälfte von meinem erzählt. Und das war eigentlich der Punkt, den wir dort angesprochen haben.
Ja, gut. Also ich denke, das Thema haben wir abgehakt.